Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast Folge 24. Heute schon am 8. Mai 2018, also schon am Dienstag. Das ist der ganzen Feiertagswoche hier geschuldet. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
die deutsche Synchronstimme von Clint Eastwood. Nein, natürlich nicht, sondern ich, Konstantin van Leinden, allerdings diese Woche etwas erkältet und deshalb etwas akustisch kratzbürstig unterwegs. Aber ja, es hilft alles nichts, da muss ich jetzt durch und ich fürchte, da müsst auch ihr durch, zumindest für die Dauer dieser Folge. Und das könnte diesmal etwas länger werden, glaube ich zumindest, haben wir uns eine ganze Menge Sachen aufgeschrieben. Als da wären, zunächst mal, ich nenne es mal den großen Block Asyl und Abschiebung. Zu diesen beiden Themen hat sich in der vergangenen Woche eine ganze Menge ereignet. Was genau alles, das werden wir gleich dann mal im Detail besprechen. Anschließend wurde heute offiziell vorgestellt, was schon in den vergangenen Wochen durchgesickert war, nämlich die Ergebnisse der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch denen wollen wir uns kurz widmen. Das Ganze ist jetzt eher kriminologisch als juristisch, aber beides natürlich eng verwoben. Und da erklären wir vor allen Dingen auch mal ein bisschen, wie viel diese Statistik eigentlich wirklich aussagt und wie viel eben auch nicht. Anschließend blicken wir dann in die USA, wo sich jetzt gefühlt die 7., die 8. und die 9. Kehrtwende von Trumps Aussageverhalten in Sachen Stormy Daniels vollzogen hat. Also es ist wirklich nur noch bizarr zu nennen, was da abgeht und das wollen wir euch gerne nachtragen. Ebenfalls die USA betreffend, irgendwie aber auch Deutschland, ist die Anklage gegen den ehemaligen VW-Vorstand Martin Winterkorn in den USA eben, wegen seiner Verstrickung in die ganze Dieselgate-Geschichte, was auch ein bisschen die Frage laut werden lässt, warum es dort eigentlich so mit 7 Meilenstiefeln vorangeht und hierzulande zumindest strafrechtlich weiter überhaupt nichts passiert. Dann hätten wir zu guter Letzt noch ein paar kleinere Nachträge. Was macht die Bundesregierung eigentlich so? Warum sind auf einmal alle böse auf die Deutsche Post? Und kann man eigentlich 3 Cent vor Gericht einklagen? Letzteres ist dann das gerechte Urteil. So, mit diesem Intro würde ich sagen, wenden wir uns dann gleich mal dem ersten von in dieser Woche, wie ihr seht, ziemlich vielen Themen zu, nämlich die Asylgeschichte.
Genau, da hat Alexander Dobrindt, eben war noch Verkehrsminister, jetzt schon holzt er auf anderen Ebenen und hat da vorgelegt, jetzt jüngst in den Tagen, indem er sich mit markigen Worten in die Asyldebatte einmischte. Wir erinnern uns, vergangene Woche gab es die erste Aufregung, weil Deutschland sich in dem kleinen Dörfchen Ellwang in Baden-Württemberg offensichtlich hilflos gezeigt hat, jedenfalls für einen Tag. Und da war die Polizei eben daran gescheitert, einen abgelehnten Asylbewerber eben abzuschieben und war vom Hof gejagt worden, buchstäblich von 150 seiner Freunde und Bekannten. Und das hat jetzt hier tatsächlich zu einer großen Diskussion geführt, die über mehrere Tage schon anhält und die Alexander Dobrindt eben als Landesgruppenchef der CSU jetzt in dieser Funktion eben getätigt hat. Was hat er nämlich konkret gesagt, Konstantin?
Er hat gesagt, Zitat, es ist nicht akzeptabel, dass durch eine aggressive Anti-Abschiebeindustrie bewusst die Bemühungen des Rechtsstaats sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird. Dies so geäußert gegenüber der Bild am Sonntag. Dazu muss man jetzt, glaube ich, eine Reihe von Dingen sagen. Erstmal hat das natürlich, also der Fall in Ellwangen wird einerseits schon irgendwie der Anlass für ihn gewesen sein, sich in diese Richtung zu äußern, aber einen sachlichen Bezug gibt es da natürlich überhaupt nicht. Denn was in Ellwangen passiert ist, war ja wirklich der spontane Aufstand, offenbar auch wirklich sehr spontan formiert von anderen Bewohnern dieser Flüchtlingsunterkunft und sicherlich nicht Ausfluss einer irgendwie gearteten Anti-Abschiebeindustrie, falls es die überhaupt geben sollte. Dazu kommen wir dann gleich noch. Und ich finde es überhaupt etwas albern, was darum für ein Gewese gemacht wird. Ja, also es gibt zwar Probleme bei Abschiebungen in dem Sinne auch, dass sie oft nicht funktionieren, aber sicherlich nicht, weil normalerweise massenhaft Flüchtlinge sich der Polizei da in den Weg stellen würden und das verhindern würden, sondern das war ja ein totaler Einzelfall. Und das ist jetzt halt mal passiert. Ja, mein Gott, da muss man nicht gleich so tun, als würde der Rechtsstaat kapitulieren. 3 Tage später sind sie da einmarschiert und haben den Typen mitgenommen. Also das scheint mir doch im Wesentlichen alles noch ganz gut geklappt zu haben.
Richtig, aber der Eindruck, den zumindest auch die BILD erstmal vermittelt hat, war ja, dass der Rechtsstaat da kapituliert hat. Aber wie gesagt, dieses Kapitel, da würde ich dir auch recht geben, haben wir jetzt insofern überwunden, als dass jetzt das hergestellt ist, beziehungsweise sich sowas wahrscheinlich auch nicht nochmal wiederholen wird. Aber nichtsdestotrotz stehen jetzt die Worte des Dobrindt im Raum.
Die Worte des Dobrindt, genau. Ja, was kann man dazu sagen? Also, was natürlich schon mal stimmt, ist, dass abgelehnte Asylbewerber zu nahezu 100%, zu einer extrem hohen Quote gegen die Asylbescheide dann klagen. Das gilt zum einen für Leute, die eben gar keinen Schutzstatus bekommen, auch für Leute, die zum Beispiel subsidiären Schutz erhalten und gerne den vollen Flüchtlingsschutz bekämen. Ja. Und dass natürlich diese Verfahren in einem ganz hohen Maß die Justiz belasten, dass es natürlich Anwälte gibt, die ihr Geschäft damit machen, diese Leute zu vertreten, dass es natürlich NGOs gibt, die ebenfalls sozusagen sehr engagiert dabei sind, diese Leute an Anwälte zu vermitteln und so weiter. Das alles führt natürlich auch dazu, dass ein gewisser Prozentsatz von Abschiebungen vermieden wird, die andernfalls stattfinden würden. Aber da möchte ich doch mal sagen, so what? Also ist das nicht eigentlich was ganz Normales, dass Leute sozusagen die Rechte geltend machen, die ihnen eben zustehen? Ist es rechtfertigt, das in der abwertenden Weise von einer Anti-Abschiebeindustrie zu sprechen, in der Alexander Dobrindt das da getan hat?
Also das ist im Wesentlichen auch ein bisschen die Kerbe, in die dann der DAV-Präsident Herr Schellenberg geschlagen hat, der im Wesentlichen gesagt hat, und das haben sich ja viele jetzt in diesen Chor mit eingestimmt, ne, dass es nun mal zu einem Rechtsstaat gehört, dass man sein Recht durchsetzen kann, beziehungsweise überprüfen lassen kann von den Gerichten, denn Rechtsstaat heißt ja keineswegs, dass der Staat immer im Recht ist, wie es jetzt auch so launig immer auf Twitter hieß. Da ist natürlich wirklich auch was dran. Und wie gesagt, der effektive Rechtsschutz ist ein wichtiger Grundpfeiler unseres Rechtsstaats. Der Punkt ist wahrscheinlich, was ihn ärgert, ist, dass es natürlich länger dauert, das ist ganz klar. Also das verlängert die Prozedur. Und es gibt sich, das haben wir auch schon hier häufiger beklagt, ein sehr desperates Bild in der Rechtsprechung. Ne? Denn ist keineswegs so, dass ähnliche Fälle gleich entschieden werden, sondern das ist ganz erstaunlich desperat, was wir da derzeit gerade beobachten können.
Also ich würde gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Erstmal das reine Argument zu sagen, naja, denen steht ja nach dem Recht, nach der materiellen Rechtsordnung das Recht zu klagen, deshalb kann es nicht missbräuchlich sein, wenn sie klagen. Das, finde ich, greift ein bisschen kurz, denn es gibt ja schon Konstellationen völlig anderer Art wohlgemerkt, in denen einem vielleicht potenziell irgendwelche materiellen Rechtspositionen zustehen, wo es aber trotzdem missbräuchlich erscheint, sie einzuklagen.
Da kommen wir ja auch beim gerechten Urteil noch nachher zu.
Genau, ne? Da kommen wir nachher auch nochmal dazu.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, das wir auch Herrn Dobrindt dann mal ausdrucken können.
Also allein dieses Argument sozusagen greift ein bisschen kurz, aber hier muss man ja sehen, das sind ja nun wirklich Leute, für die extrem viel auf dem Spiel steht. Also die Motivation, selbst bei geringen Erfolgsaussichten zu klagen, könnte kaum höher sein als bei der Frage, kann ich jetzt in Deutschland bleiben oder werde ich nach Italien abgeschoben, wo ich halt in leider wirklich menschenunwürdigen Zuständen dann irgendwie da verwittere, bis es möglicherweise wieder zurück nach Afrika geht, oder wohin auch immer, woher auch immer ich komme im Einzelfall. Dazu muss man dann übrigens auch mal wissen, es gab mal eine Anfrage der Linksfraktion, der Partei Die Linke im Bundestag, die betraf die ersten 9 Monate des Jahres 2017 und da auch nur die erstinstanzlichen Entscheidungen und da auch nur diejenigen, wo es eine Sachentscheidung gab und keine aus formellen Gründen. Aber da immerhin hatten gut 44% aller Flüchtlinge, die gegen ihren vom BAMF erteilten ablehnenden Asylbescheid geklagt haben, Recht bekommen. Ja. Also will sagen, es ist auch überhaupt nicht so, als seien das irgendwie alles missbräuchliche Klagen, die nur darauf zielen, die Abschiebung irgendwie ein bisschen hinauszuzögern, sondern in sehr vielen Fällen ist es dann eben auch tatsächlich so, dass die Leute vor Gericht Recht bekommen. Und dann kann man doch nicht ernstlich das kritisieren, dass sie dann klagen, weißt du? Also das ist doch das Elementarste von der Welt. Es wäre ja vielleicht noch was anderes, wenn man sagen würde, in 99,9% aller Fälle verlieren sie und machen das wirklich nur, um noch 12 Monate länger in Deutschland bleiben zu können. Aber so ist es ja nicht.
Letztendlich übrigens, was sich diese Klageindustrie auch noch angeht, das klingt ja auch wirklich nach einem Milliardengeschäft für die Anwälte. Das ist natürlich auch keineswegs so, dass sich da wahnsinnig lukratives Geschäftsmodell daraus stricken lässt. Das ist recht überschaubar, was man da als Anwalt verdienen kann. Das vielleicht mal als einen Hinweis. Es kam übrigens auch noch über Twitter die Anfrage, sozusagen, wer überhaupt dafür zahlt. Denn viele Flüchtlinge, das ist natürlich wahr, sind nahezu mittellos, vor allen Dingen, wenn sie diese haarsträubende Reise mit womöglich mit Schlepper, die sie bezahlen mussten, hinter sich gebracht haben. Da stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt dafür? Es ist in der Tat so, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Natürlich in erster Linie sie selber. Die zweite Möglichkeit wäre dann Prozesskostenhilfe, also die immer dann gezahlt wird, wenn derjenige unter einer bestimmten Verdienstgrenze ist, was bei den meisten Menschen der Fall da wohl sein wird. Auf der anderen Seite muss sie aber auch hinreichend erfolgreich oder erfolgsversprechend sein. Erst dann wird überhaupt Prozesshilfe gezahlt. Und auch das wird offensichtlich nicht in der Mehrzahl der Fälle getan. Als dritte Möglichkeit ist es tatsächlich so, dass da es dann Dritte geben kann, also die Caritas oder eben auch Vereine wie Pro Asyl zum Beispiel zählen dazu, die dann so eine Rechtsberatung vermitteln und die womöglich im Zweifelsfall auch für die Kosten dann aufkommen, auf Spendenbasis. Aber da in der Tat auch von einer Klageindustrie zu sprechen, ist einfach völlig verfehlt. Das ist absurd. Einfach, da stehen natürlich ganz andere Motive im Vordergrund.
Ja, ich denke auch, dass das in erster Linie eher durch idealistische Erwägungen getragen wird. Ich meine, natürlich verdienen die Anwälte, die jetzt in diesen Asylsachen tätig sind, damit schon irgendwie Geld. So wie halt alle Anwälte mit ihren Sachen irgendwie Geld verdienen. Aber ist es nicht so, dass die jetzt exorbitante Summen vereinnahmen würden? Also die Vertretung eines einzelnen Flüchtlings in einer Instanz schlägt somit noch nicht mal 1.000 Euro zu Buche, wenn es einen Verhandlungstermin gibt, noch mal deutlich weniger, wenn nicht. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Was übrigens auch noch als Finanzierungsmöglichkeit im Raum steht, sind übrigens teilweise Überweisungen von den Familien in dem jeweiligen Ursprungsland. Ne? Das kommt natürlich auch vor. Die haben jetzt zwar auch alle in der Regel nicht viel Geld, aber jetzt mal so 1.000 Euro können sie halt unter Umständen auch schon zusammenkratzen. Ich glaube, das ist auch noch eine gängige Quelle. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Diese Äußerung von Alexander Dobrindt, die hat, glaube ich, vor allen Dingen mit einer Sache was zu tun, nämlich mit der bayerischen Landtagswahl im Oktober. Ja, also.
Aber interessant wäre dabei, es gibt ja nun schon seit längerem auch Rufe an den Gesetzgebern, dass da mal einzugreifen, auch im Asylrecht und Dinge klarzustellen, eben um diese disparate Rechtsprechung mal aus dem Weg zu räumen. Da gab es vergangene Woche von Hamburg im Bundesrat eben die Initiative, da etwas zu ändern, einen Gesetzesentwurf, der wurde aber kurzfristig abgeräumt.
Ne? Also der wurde, das waren Hamburg und noch zwei weitere Länder, ich meine Berlin und noch irgendeins, die den eingebracht hatten im Bundesrat und ihn dann darum gebeten haben, ihn wieder von der Tagesordnung runterzunehmen, weil sich abzeichnete, dass es keine Mehrheit geben würde. Ein ganz ähnlicher Gesetzentwurf befindet sich auch schon seit längerer Zeit im Bundestag, dort ebenfalls von den Grünen angebracht. Hamburg ist ja auch grün regiert. Beide haben eine vergleichbare Zielsetzung, nämlich bestimmte Dinge im Asylprozessrecht zu reformieren. Insbesondere die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Also ich fasse es mal so zusammen. Wenn man diese Entwürfe anschaut, dann sehen die erstmal eigentlich so aus, als würden sie das Asylverfahren vor Gericht, also die Möglichkeiten dazu klagen, komplizierter machen und die Rechtsschutzmöglichkeiten für abgelehnte Flüchtlinge ausweiten. Das tun sie einerseits auch tatsächlich. Trotzdem sagen fast alle, und jetzt nicht nur die Grünen, denen man da insofern vielleicht eine gewisse ideologische Färbung unterstellen könnte, sondern eben auch die Verwaltungsgerichte in der Breite, denen man das sicherlich nicht unterstellen kann, es wäre absolut sinnvoll, wenn wir das hätten, denn die Rechtsprechung ist momentan einfach wahnsinnig uneinheitlich und diese Uneinheitlichkeit führt erstens zu sehr ungerechten Ergebnissen. Es ist einfach schwer vermittelbar, warum absolut gleiche Sachverhalte mal so und mal so entschieden werden. Und zum anderen führt sie auch zu wahnsinnigen Effizienzverlusten, weil alles halt immer bis nach oben hin durchgefochten werden muss, in der Hoffnung, dass es diesmal ja anders ausgehen könnte. Wohingegen, wenn es mehr Möglichkeiten zur Vereinheitlichung gäbe, wenn es mehr in die Berufung zu gehen, wenn das Bundesverwaltungsgericht auch Tatsachenfragen klären dürfte, dann würde sich halt die Rechtsprechung viel mehr vereinheitlichen und dann würde man auch nicht immer durch alle Instanzen versuchen zu ziehen, wenn man halt eine ablehnende Entscheidung gekriegt hat, weil man weiß, es nützt sowieso nichts im Zweifelsfall. Also dieses Ansinnen gibt es. Im Koalitionsvertrag steht dazu nur so ganz vage drin, werden prüfen, wie wir irgendwie die Effizienz im Asylprozess steigern können, aber nichts Handfestes. Und das scheint auch momentan die Linie der Großen Koalition zu sein. Man weiß ehrlich gesagt nicht so recht, woran es da hapert, warum die sich da so schwer tun, aber sie tun es jedenfalls.
Gut, das eben zu den Bemühungen, die vielleicht auch die Politik da in dieser Hinsicht mal zeigen kann, anstatt sozusagen den Finger woanders hin auszustrecken. Noch vielleicht ein kurzes Wort zum Thema Kirchenasyl, denn das sorgte vergangene Woche auch für Aufregung und für eine interessante Entscheidung des OLG München.
Ja, da ging es um den Fall eines Nigerianers, der über Italien nach Deutschland eingereist war. Deshalb eigentlich, man kennt das ja, hier kein Asyl hätte beanspruchen können, nach Italien zurückgeführt werden sollte. Aber das hatte das BAMF auch zunächst so entschieden. Die katholische Pfarrei St. Jakob in Freising hat dann aber beschlossen, dass sie diesem Mann Kirchenasyl gewährt. Also sprich, dass sie ihn in ihre Räumlichkeiten aufnimmt und da vor dem Zugriff der Polizei schützt. Wobei schützt muss man so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, denn wirklich geschützt ist man eigentlich nicht. Also natürlich kann die Kirche nicht, es ist kein rechtsfreier Raum, wie es so oft übers Internet heißt. Ja, dasselbe gilt auch für Gebäude der Kirche. Man kann da jetzt nicht einfach Straftäter drin beherbergen und erwarten, dass die Polizei die dann unbehelligt lassen würde. Ja. Aber die Sachlage ist also doch etwas komplizierter, nämlich folgendermaßen: Die Kirchen und das BAMF haben schon 2015 eine Vereinbarung getroffen, in der es heißt, erstens, die Kirchen werden Kirchenasyl nur in speziellen Härtefällen gewähren. Also zum Beispiel dann, wenn Leute aus drohen, in Länder abgeschoben zu werden oder rückgeführt zu werden, in denen die Umstände ganz besonders unschön sind. Das hat man hier für Italien offenbar angenommen. Und umgekehrt erklärt das BAMF sich dann bereit, wenn es hier quasi schon die Rückführung verfügt hat, diese Härtefälle nochmal zu prüfen. Was nicht unbedingt heißt, dass es am Ende zu einem anderen Ergebnis gelangen muss, aber zumindest schaut es sich die Sache nochmal gründlicher an. Und dieser Mann war jetzt also von Mai bis Oktober 2016 eben in dieser Pfarrei untergebracht. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nein, du bist ausreisepflichtig und hältst dich aber hier weiterhin auf deutschem Grund und Boden auf. Das erfüllt jetzt mal abgesehen von der verwaltungsrechtlichen und asylrechtlichen Seite auch einen Straftatbestand, nämlich den des unerlaubten Aufenthalts. Und da gibt es dann eine Begehungsvariante, die Tatbestandsvariante untertauchen lautet. Ja. Als solches wurde das hier gewertet, dieses Verschwinden im Kirchenasyl. Deshalb haben sie ihn eben angeklagt, wegen unerlaubten Aufenthalts. Und das Oberlandesgericht München hat jetzt gesagt, naja, also natürlich können die Kirchen nicht das geltende Strafrecht außer Kraft setzen, nur weil die sich irgendwie dieses Mannes annehmen wollen, bedeutet das nicht, dass er sich deshalb nicht dieser Tat schuldig machen könnte. Aber es ist ja hier genau so, wie gerade geschildert, das BAMF hat sich bereit erklärt, die Sache nochmal zu prüfen. Diese nochmalige Prüfung läuft auch noch und während die noch läuft, besteht ein Abschiebehindernis und somit zugleich eine Rechtfertigung für den Mann, sich hier aufzuhalten. Somit ist es eben gerade kein unerlaubter Aufenthalt und deshalb kommt man hier auch zu einem Freispruch.
Gut, also das war im Grunde genommen jetzt nochmal eine Rekapitulation dessen, welche Möglichkeiten, also erstmal was für ein Rechtsinstitut das Kirchenasyl als solches darstellt. Also da ist es relativ klar, dass es eben faktisch also keine rechtliche Wirkung entfaltet, ne? Das ist sozusagen eine Praxis, eine lang gelebte Praxis, muss man auch sagen, eine oft kritisierte Praxis. Mhm. Und aber die sozusagen den Staat, und das ist eben das Wichtige da, daran, nicht daran hindert, in irgendeiner Art und Weise gegen denjenigen grundsätzlich vorzugehen. Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wie der vorne Titel des BAMF ist, kann natürlich sein Verfahren wie gehabt weiterführen. Das wäre ja auch wirklich skurril, wenn sich da ein Sonderrecht für Leute ergebe, die das Glück haben, in Vereinen oder in sonstigen kirchlichen Unterkünften Unterschlupf zu finden. Das wäre wirklich komplett absurd, wenn es da zu einer Zwei-Klassen-Justiz käme. Aber offensichtlich führt es eben immer wieder dazu, dass es geklärt werden muss.
Ja, also das, was rechtliche Wirkung entfaltet, ist eben nicht das Kirchenasyl als solches, sondern die Bereiterklärung des BAMF, in die nochmalige Prüfung einzusteigen. Und während die läuft, das ist ja auch irgendwie total einleuchtend, kann der Mann halt nicht abgeschoben werden. Und dass das BAMF sich dazu bereit erklärt, das hat natürlich mittelbar schon irgendwie was mit dem Einfluss der Kirchen zu tun. Ja. Ja, denn wenn jetzt Pro Asyl sagt, wir nehmen den irgendwie bei uns in unsere Räumlichkeiten auf, dann wird das BAMF sicherlich nicht sagen, oh ja, dann prüfen wir nochmal so, sondern dann wird es halt sagen, es ist uns doch egal, was ihr macht, wir haben entschieden, der hat hier halt keinerlei Bleiberecht und wird jetzt abgeschoben. So. Aber man muss auch sagen, also ich habe die Zahlen jetzt nicht selber nachgeschaut, aber der Kollege Christian Rath von der Taz, bei dem man immer davon ausgehen kann, dass es stimmt, wenn er es schreibt, sagt, es gibt derzeit in Deutschland 445 Fälle von Kirchenasyl, davon sind 375 Dublin-Fälle. Also mit anderen Worten, das sind wirklich verschwindend geringe Zahlen, wenn man sich mal so die Gesamtmenge an Flüchtlingen anschaut. Ich glaube, da muss man sich jetzt nicht übermäßig aufregen. Und
naja, wobei, ehrlich gesagt, ich dann schon, also Aufregung ist immer verkehrt, ja. Aber letztendlich, was ich dann natürlich schwierig finde, ist, dass es doch zu einem so großen Teil eben Dublin-Fälle sind, ne? Also, wo ja, ehrlich gesagt, natürlich, ja, wenn man davon ausgehen kann, dass nach dem Dublin-Verfahren eigentlich natürlich ein vernünftiges Asylverfahren, egal auf welchem Boden hier in der Europäischen Union durchgeführt wird und eben gerade nicht solche Fälle, die dann tatsächlich in Folter oder womöglich den Tod führen.
Ja, Folter und Tod zwar nicht natürlich so, aber die Bedingungen in Italien und in Griechenland sind schon katastrophal, muss man leider sagen, ob das jetzt EU-Länder sind oder nicht.
Da muss in der Tat dann auch die EU dann mal ran.
Ach ja, und apropos Folter und Tod, also letzteres jedenfalls, da gibt es auch noch was zu vermelden. Das Bundesverfassungsgericht und der EGMR haben beide am selben Tag, nämlich gestern, die Abschiebung eines Terrorverdächtigen gutiert. Das ist dann unser letzter kleiner Baustein in diesem großen Block Asyl und Abschiebung. Heikel S. heißt dieser Mann, dem wird von den deutschen Ermittlungsbehörden vorgeworfen, für den Islamischen Staat einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben und gleichzeitig in seinem Heimatland, in Tunesien nämlich, steht er ebenfalls unter Terrorverdacht und soll da an einem Anschlag auf ein Museum in Tunis März 2015 beteiligt gewesen sein, wo mehrere Leute zu Tode gekommen sind. Jetzt hat er ganz offensichtlich gegen seine Abschiebung geklagt. Unter anderem mit dem Argument, es gäbe ja in Tunesien die Todesstrafe und selbst wenn die nicht vollstreckt würde, dann käme man aber zwangsweise lebenslang in Haft und das Bundesverfassungsgericht hat es gestern abgelehnt, hat gesagt, naja, die Todesstrafe gibt es zwar in Tunesien, aber da gilt seit 1991 ein Moratorium, das heißt, die wird faktisch nicht vollstreckt und es kommt eben nicht darauf an, was da theoretisch irgendwie im Gesetz steht, sondern darauf, was derjenige wirklich zu erwarten hat in dem Land. Die lebenslange Freiheitsstrafe ist dann zwar in der Tat die alte, und zwar tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe, anders als bei uns, ist dann zwar in der Tat das, was sozusagen normalerweise an die Stelle der Todesstrafe tritt, aber auch da kann, muss durchaus nicht, aber kann in einem zweiten Schritt eine Strafaussetzung nach 15 Jahren erfolgen oder auch eine Begnadigung durch den Staatspräsidenten. Und das reicht uns aus, damit wir den Mann dahin abschieben können. Sinngemäß ähnlich hat auch der EGMR entschieden. Somit also Heikel S. kann und nach Tunesien abgeschoben werden und wird das dann wohl auch.
Gut, kommen wir jetzt zur Polizeistatistik und den Unwägbarkeiten da.
Ja.
Hat sich ja jetzt eben Klarheit ergeben, zumindest was der aktuellen Stand der polizeilichen Kriminalstatistik
angeht. Ja. Also es gab ja schon vor ein paar Wochen so ein Leak, wo die wesentlichen Ergebnisse schon an die Öffentlichkeit gelangt sind. Jetzt ist dann eben das ganze Ding auch offiziell verfügbar. Wer das sich mal anschauen möchte, kann das tun. Wir packen den Link in die Shownotes. Das sind also, wenn man sich die Aufschlüsselung im Detail anschaut, wirklich hunderte von Seiten. Aber die wir jetzt sicherlich nicht alle vortragen werden, aber der wesentliche Befund ist erfreulich. Ja, es sind 9,6% weniger Straftaten als 2016. Und es sind vor allem auch weniger Straftaten in den Deliktsbereichen, die besonders unerfreulich sind. Ja, also Gewaltkriminalität ist praktisch durchweg gefallen. Ebenfalls sehr deutlich gefallen ist der Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl, was ja so ein großes Problem war, auch immer noch ist, aber ist um 23% zurückgegangen. Ebenfalls um 23% zurückgegangen ist Taschendiebstahl. Eine deutliche Steigerung gibt es bei der Wirtschaftskriminalität, bei Waffendelikten, bei BTM, also Drogendelikten, und ja, noch nur so bei ein, zwei anderen Sachen. Auch bei den Sexualdelikten, wobei da muss man allerdings dazu sagen, das steht auch in der Statistik drin, die geben gar keine Steigerungsquote an, denn es hat ja die Sexualstrafrechtsreform gegeben. Also 2017 galt dann eben das reformierte Sexualstrafrecht. Dadurch fallen einfach viel mehr Verhaltensweisen in den Bereich sexuelle Delinquenz, die vorher nicht erfasst gewesen wären. Dadurch sind die Zahlen natürlich höher. Und man kann jetzt leider offenbar nicht ohne weiteres, zumindest habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden, wie man quasi das rausrechnen könnte, ob die Zahlen auch gestiegen sind nach dem Maßstab des früheren Strafrechts oder ob das jetzt wirklich nur an diesem Reformeffekt liegt. Mhm.
Was bedeutet das denn jetzt eigentlich in der Konsequenz? Also wie verlässlich sind diese Zahlen eigentlich? Da gibt es ja seit Jahren auch immer wieder Kritik daran.
Ja, ich glaube, es bringt es am besten auf den Punkt, wenn man sagt, es ist mehr ein Arbeitsnachweis der Polizei als ein Bild der Kriminalität im Land. Ja, also denn wie kommen denn diese Zahlen zustande? Die kommen so zustande, dass die Polizei, wenn sie auf eine bestimmte Straftat aufmerksam wird, die eben aufnimmt, zu Protokoll nimmt und die dann später in diese PKS einfließt. Das bedeutet natürlich zunächst mal, es landen da eben nur solche Straftaten, von denen die Polizei auch Kenntnis erlangt. Das ist naturgemäß bei manchen Delikten eine sehr hohe Quote, zum Beispiel Wohnungseinbruchsdiebstahl. Praktisch jeder, in dessen Wohnung eingebrochen wird, wird es auch der Polizei melden. Bei anderen Delikten ist es eine extrem niedrige Quote. Beispielsweise Beleidigung. Die allermeisten Leute, die irgendwie mal beleidigt werden im Gespräch, gehen zur nächsten Polizeidienststelle und zeigen das an. Das heißt, in manchen hast du halt ein riesiges Hellfeld und ein winziges Dunkelfeld und in anderen ist es genau umgekehrt. Dann gibt es natürlich solche Sachen wie zum Beispiel gewandelte gesellschaftliche Mentalität bei der Anzeigebereitschaft, also sowas wie Sexualdelinquenz wurde wahrscheinlich zumindest in früheren Jahren und Jahrzehnten einen viel geringeren Prozentsatz angezeigt als heute, weil es jetzt heutzutage diese Frauen ermutigt werden und halt einfach so das gesellschaftliche Verständnis sich gewandelt hat, dass man sagt, das ist halt nichts Schamvolles für das Opfer, sondern allein der Täter ist hier der Bösewicht, ne, MeToo etc. Und natürlich kann und sollte man das zur Anzeige bringen, deshalb passiert es halt auch in einem höheren Ausmaß. Das sind also alles mal Faktoren, die dazu führen, dass die Zahlen in der PKS durchaus nicht unbedingt die Zahlen in der Realität widerspiegeln. Ein dritter Punkt ist personelle Ausstattung der Polizei. Je mehr Beamte die haben, desto mehr Straftaten können sie ermitteln. Das führt zu dem absurd wirkenden Effekt, dass mit Steigerungen des Polizeipersonals tendenziell die Kriminalität zu steigen scheint, ja. Weil nämlich mehr Fälle ermittelt werden und deshalb mehr Fälle in der PKS auftauchen. Aber die Fälle hat es natürlich vorher auch gegeben, die wurden nur einfach nicht ermittelt. Mhm. Das sind alles Fälle, die die Polizei ermittelt und dann so an die Staatsanwaltschaft weitergibt. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, ob die Staatsanwaltschaft findet, dass da genug vorliegt, um eine Anklage zu erheben, geschweige denn, ob derjenige später tatsächlich mal verurteilt wird. Ja. Das ist nur quasi so der polizeiliche Anfangsverdacht, der da festgehalten wird.
Also tatsächlich eine sehr gemischte Bilanz dieser Statistik, aber immerhin eine, die die stets immer wieder aufs Neue für Interesse sorgt. Deswegen wollten wir sie hier mal nachtragen. Dann, du möchtest ja, noch
eins,
was dazu
eins
sagen?
Eins würde ich noch dazu sagen. All diese Schwächen, die ich jetzt gerade benannt habe, die gibt es natürlich, die kann man aber zumindest teilweise beheben, indem man die PKS eben durch weitere Erhebungen ergänzt. Es gab zum Beispiel 2001 und 2006 mal etwas, das nannte sich periodischer Sicherheitsbericht. Es wurde leider seitdem nicht mehr erstellt. Es gibt eine Strafverfolgungsstatistik. Und es gibt auch sonst noch so verschiedene Studien, die man eben mit den Zahlen aus der PKS kombinieren kann, um dann zumindest für einzelne Deliktsbereiche zu vernünftigeren Aussagen letztlich zu gelangen. Und die Große Union hat das im Koalitionsvertrag auch angekündigt, ne? Die hat gesagt, wir wollen mehr, wie es heißt, evidenzbasierte Kriminalpolitik. Also wir wollen auch unsere künftigen strafrechtlichen Gesetzgebungsverfahren eben mehr wirklich an belastbaren Zahlen ausrichten. Erstmal mehr gucken, was sind denn echt die Probleme, die wir haben? Wo tut es denn wirklich Not? Wo drückt der Schuh? Und nicht, wie man das ja in der Vergangenheit leider häufiger mal erlebt hat, so reflexhaft, oh, irgendwas passiert, die Medien berichten drüber, schnell neues Strafgesetz her, ja. Und dazu wollen sie eben auch eine Fortentwicklung der Strafverfolgung zu einer Verlaufsstatistik, die die ganze Spanne eines Strafverfahrens erfasst.
Ach, das ist so Donnerwetter. Na, da werden wir ja dann auch bringen in unserer losen Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag, wenn es immer soweit ist. Kommen wir jetzt in die Vereinigten Staaten, denn da hat sich vergangene Woche zwei interessante Dinge begeben. Fangen wir an mit Trump. Mit Trump und Stormy Daniels. Vielleicht ein kleines Disclaimer vorab. Wir sind keinesfalls obsessed oder total begeistert besessen, genau, von diesem ganzen Komplex und von der Tatsache, dass wir es hier mit einer Pornodarstellerin zu tun haben, sondern es ist schlicht und ergreifend der Komplex in Amerika, den der Präsident Donald Trump tatsächlich echt in Bedrängnis bringt und auch in erstaunlicher Art und Weise in Bedrängnis bringt und ihn auch juristisch tatsächlich wirklich großen Ärger macht und noch machen könnte. Denn vergangene Woche wurde ziemlich deutlich, dass Trump da einen wahnsinnigen Schlingerkurs fährt und sich wahnsinnig verstrickt in Widersprüche, in Lügen, die jetzt im Moment keine rechtliche Relevanz haben, aber die vielleicht irgendwann mal eine rechtliche Relevanz haben, wenn er mal vor Gericht aussagen muss, vor eine Grand Jury muss. Und das ist offensichtlich das erklärte Ziel von diversen Anwälten in Amerika, ihn vor Gericht zu zerren, ihn zu einem Meineid zu bringen. Und sobald dies geschafft ist, ja, ihn sozusagen vor Gericht zu bringen und ihn dazu zu bringen, mehrere Stunden lang unter Eid auszusagen, wird es brenzlig, weil ganz offensichtlich ist, dass es schwierig für ihn ist, tatsächlich.
Mehr als drei Sätzen nicht wenigstens eine Lüge unterzubringen.
Genau. So, und das ist sozusagen die Taktik, die auch in Amerika sehr ernst genommen wird, ja, also die viele juristische und auch politische Beobachter als sehr brenzlig für ihn werten. Deswegen gucken wir da auch immer wieder ganz intensiv drauf. Und vergangene Woche hat sich Folgendes ergeben. Also wir hatten ja schon ein bisschen weiter ausgeholt damals, als wir die Rolle von Michael Cohen beschrieben haben. Michael Cohen ist eben der Anwalt von, langjähriger Anwalt von Donald Trump, der versucht hat, in den vergangenen Monaten und Jahren eine Affäre sozusagen außer Welt zu schaffen, indem er Stormy Daniels, also die Pornodarstellerin Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, zum Schweigen zu bringen. Die soll im Jahr 2006 eine Affäre mit dem Präsidenten gehabt haben, und zwar kurz nach der Geburt seines Sohnes Barron. Und das ist natürlich überhaupt nicht rechtlich in irgendeiner Art und Weise relevant. Es wird nur deswegen relevant, weil Michael Cohen mit Stormy Daniels ein Non-Disclosure Agreement geschlossen hat. Angeblich soll Donald Trump auch noch mit im Boot gewesen sein. Und bei diesem Non-Disclosure Agreement kurz vor der Wahl des amerikanischen Präsidenten im Jahr 2016 sollen $130.000 geflossen sein in die Taschen von Stormy Daniels, gezahlt von Michael Cohen. So weit bisher, dass das soweit die Zusammenfassung des bisher Bekannten. Und nun wurden ja im Zuge dessen die der Ermittlungen, auch der Russland-Ermittlungen, die Kanzleiräume von Michael Cohen durchsucht. Das ist schon im April passiert, am 9. April, wenn ich mich richtig erinnere. Und nun hat Donald Trump einen neuen Anwalt.
Also der Verdacht bei dieser Durchsuchung, so vermutet man zumindest, war ja eben, dass es eine illegale Wahlkampfspende gewesen sei, weil der Cohen gesagt hat, ich habe diese $130,000 gezahlt. Er hat dann zunächst mal behauptet, er habe die einfach aus eigener Kasse und ohne Trumps Wissen gezahlt und auch von Trump nicht zurückbekommen. Damit wäre es ja eben quasi ein Geschenk und da es unmittelbar im Kontext des Wahlkampfes stand, könnte es sich dabei um eine nicht deklarierte, somit illegale Wahlkampfspende gehandelt haben. Und Trump selber beschreibt, du sagst gerade schon, einen unsäglichen Schlingerkurs in der Frage, hat er das jetzt gewusst? Sind diese $130,000 auf seine Anweisung hingeflossen mit seinem Willen? Wusste er, wofür die eingesetzt wurden oder doch nicht? Was sind da jetzt die neuesten Widersprüche, die zutage treten?
Ja, vergangene Woche gab es eben ein Interview mit dem neuen Anwalt von Donald Trump. Das ist niemand geringer als Rudy Giuliani, eigentlich als New Yorks Bürgermeister bekannt, als derjenige, der aufgeräumt hat, der auch im Jahr 2001 eben das Oberhaupt der Stadt war, als es diese fürchterlichen Attentate auf das World Trade Center gab. Und der ist eben auch Rechtsanwalt, das wissen wohl hierzulande die wenigsten. Er hat auch nicht besonders viele Mandanten.
Aber jetzt hat er einen sehr Prominenten.
Ja, einen sehr, sehr Prominenten, genau. Und seit ein, zwei Wochen ist er eben an der Seite von Donald Trump. Im Wahlkampf war es übrigens politisch, jetzt ist er es rechtlich. Und Rudy Giuliani hat ganz kühn verkündet vergangene Woche, sei keineswegs so gewesen, dass Michael Cohen die $130,000 aus der eigenen Tasche bezahlt hat, sondern Trump hat ihm das Geld in Tranchen mit einem kleinen Aufschlag zurückgezahlt. Und damit versuchte er natürlich den rechtlich brisanten Vorwurf zu entkräften, dass es tatsächlich eine illegale Wahlkampfspende gewesen sein soll. Ja, das ist ja, wie gesagt, bei all dem ist ja das eigentlich das, was juristisch überhaupt noch relevant ist. Ne?
Also was eine Affäre zu haben oder auch ein Non-Disclosure Agreement abzuschließen, das kann man moralisch bewerten, wie man will, aber rechtlich ist es ja nicht verboten.
Genau, ja. Und letztendlich versucht er denn deswegen mit diesem relativ einfachen Mittel diesen Vorwurf dann aus dem Weg zu räumen. Das ist ihm nur rechts und links um die Ohren geflogen. Denn anfangs hat Donald Trump das durchaus bestätigt, hat übrigens in drei ziemlich bemerkenswerten Tweets sich zu der Sache geäußert und zu den Non-Disclosure Agreements, von denen er vorher nie was wusste, die er nicht gekannt haben möchte, hat er dann relativ dezidiert auf Twitter beschrieben.
Ja, also ne, es ist schon krass. Er hat ja vorher immer gesagt, erstens, die Frau lügt und zweitens, dieses Non-Disclosure Agreement gab es nicht oder ich wusste nichts davon. Jetzt sagte er dann am Donnerstag vergangener Woche, meine ich, war es, zwar immer noch, die Frau lügt, aber wir haben ihr dieses Geld überwiesen, der Cohen und ich dann dem Cohen, damit sie nicht weiter diese Unwahrheiten verbreitet. Ja. Also insoweit erstmal bestätigend, was Giuliani zuvor gesagt hat.
Genau, und dann aber am Freitag ging das Ganze wieder zurück auf Anfang. Und dann gab es mal wieder eine Maßregelung, diesmal für Giuliani, über Twitter eben, wo er ziemlich deutlich Donald Trump gesagt hat, naja, was Giuliani da behauptet hat, sei unwahr, ja, seien viele Unwahrheiten gestreut worden und der Mann solle sich doch besser mal einarbeiten, bevor er sich überhaupt zum Fall äußert. Das ist schon eine ziemliche Klatsche rechts und links und man weiß eigentlich gar nicht genau, was er damit jetzt eigentlich genau zurücknehmen wollte und wie es jetzt nun mit den Zahlungen tatsächlich gelaufen ist.
Also ich finde es einfach so bizarr, dieser Mann revolutioniert das Konzept des Lügens, weil irgendwie früher hat man ja gelogen in der Hoffnung, dass der andere nicht merkt, dass man lügt, aber
ja, das war früher, mein Lieber.
Aber das ist völlig über Bord gegangen, diese Idee, ne? Also es ist einfach so offenkundig, auch für jeden Außenstehenden würde ich sagen, dass er einfach nicht so recht weiß, wie er sich in dieser Sache positionieren will. Will er es einfach alles zugeben? Will er irgendwie die Zahlung zugeben, aber die Affäre leugnen? Oder noch was anderes? Und dann macht das heute so und morgen so und seine Anwälte und sonstigen Handlanger, die quasi seine erste Variante der Geschichte unterstützen, werden dann eben auch wirklich ohne jedes Schulter, also völlig schulterzuckend vor den Zug gestoßen, sobald er sich halt anders überlegt hat und jetzt nicht mehr mit dem übereinstimmt, was er ihnen am Vortag noch gesagt hat, was sie verbreiten sollten. Das ist so blamabel und das Lustigste dabei ist ja noch, die ganze Sache könnte ihm relativ egal sein. Das interessiert keinen Menschen, ob er eine Affäre mit einem Pornostar hatte. Das ist nicht Bill Clinton oder so, über den wir reden. Das ist Donald Trump. Die Leute erwarten von ihm, dass er Affären mit Pornostars hat geradezu. Das würde ihm also auch in Umfragen überhaupt nicht groß geschadet haben. Aber dieses unglaubliche Zögern und Zaudern und hin und her in dieser Geschichte ist, glaube ich, erst das, was ihn hier dann jetzt möglicherweise doch Sympathien kosten wird.
Ja, ne, und wie gesagt, auch rechtlich tatsächlich in arge Bedrängnis bringen könnte. Also das ist zumindest von den vielen Vorwürfen, denen er sich immer wieder stellen muss, ja das, was irgendwie jetzt am handfestesten ist und wo er auch tatsächlich erbitterte Gegenspieler hat. Ne? Ja. Also der Anwalt von Stormy Daniels ist wirklich auch ein...
Der ist auch nicht unbeleckt. Also auch der spielt mit ähnlichen Methoden, muss man schon sagen. Ist schon ein ziemlicher...
Apropos amerikanische Justiz.
Richtig, da war ja noch was.
Genau, da wollen wir jetzt schnell mal noch den Bogen schlagen zu Volkswagen. Denn in vergangene Woche hat sich insofern auch noch was Bemerkenswertes ergeben, als dass jetzt erstmals Martin Winterkorn, der langjährige Chef von Volkswagen, ins Visier der Staatsanwälte geraten ist. Die Staatsanwaltschaft in Amerika hat eben in Michigan, um konkret zu sein, hat tatsächlich Anklage erhoben gegen diverse Manager von Volkswagen, aber eben auch gegen Martin Winterkorn. Und das hat erhebliche Konsequenzen für ihn. Es ist ziemlich, also das sind 43 Seiten Anklageschrift, die da im Netz auch nachzulesen sind. Das ist im Vergleich zu deutschen Anklageschriften relativ dünn. Ihm wird zusammen mit diversen anderen Managern eben vorgeworfen, letztendlich schon seit 2006 geplant zu haben, die amerikanischen Verbraucher und die amerikanischen Behörden zu betrügen, indem sie eben in ihre Dieselfahrzeuge diese Abschaltvorrichtungen eingebaut haben, weil ihnen ganz klar war, dem Volkswagen-Konzern eben ganz klar war, dass anderweitig die strengen Abgasvorschriften in Amerika nicht zu erreichen sind. Ja, und das soll eben ab 2006 geplant worden sein. Ab 2009 kam das erste Dieselfahrzeug auf den amerikanischen Markt. Ab 2014 wurde es insofern brenzlig, als das zum ersten Mal es eine Studie gab von der Virginia, glaube ich, die nachgewiesen hat, dass es erhebliche Diskrepanzen gab eben zwischen dem Abgas, zwischen den Abgasen, die auf dem Prüfstand gemessen wurden und auf der Straße. Und seit 2014 hat eben die kalifornische Umweltbehörde immer wieder nachgefragt, hat nachgehakt, woran liegt das? Und VW soll sich gewunden haben und immer wieder Ausflüchte gesucht haben, um niemals zugeben zu müssen, dass es tatsächlich eine illegale Abschaltvorrichtung gewesen ist.
Da gab es ja vor Monaten schon die Anklage oder auch das Urteil, meine ich, gegen diesen, hieß der Martin Schmidt oder so?
Oliver Schmidt, genau.
Dieser Volkswagen-Manager, der da in den USA dann irgendwie, glaube ich, tatsächlich auch in Haft musste.
Es gibt schon zwei Verurteilungen tatsächlich. Ein Ingenieur, Liang heißt der, und Oliver Schmidt wurde im vergangenen Jahr zu 7 Jahren Haft verurteilt in Michigan. Und jetzt kommt eben der nächste Schwung. Und Martin Winterkorn ist eben dabei. Genau, das ist eben das erste Mal, dass es wirklich ganz hoch geht. Und in dieser Anklageschrift ist dezidiert niedergelegt, dass Martin Winterkorn spätestens seit Mai 2015, also wesentlich früher, als er immer behauptet hat, von diesen ganzen Machenschaften im Konzern gewusst hat. Und deswegen wird das jetzt für ihn brenzlig, ne? Also eine Anklage in Amerika ist natürlich genauso fruchtlos wie hier in Deutschland, wenn die den Angeklagten nicht haben, ja, dann wird es also, weiß gar nicht, ob es dann überhaupt zu einer mündlichen Verhandlung kommt, also weil sie haben ja tatsächlich von den anderen Angeklagten ist ja auch niemand vor Ort, sondern die sind eben, befinden sich alle in Deutschland und da sollten sie, auch wenn sie klug sind, möglichst lange bleiben und nicht das Land verlassen. Deutschland, die liefert ja nicht aus an die Vereinigten Staaten. Das heißt, solange sie hier sind, haben sie nichts zu befürchten. Aber sollte man es machen wie Oliver Schmidt, nämlich dass er auf Urlaub in Florida macht, dann könnte es passieren, dass er irgendwann vom FBI abgeführt wird und dann eben tatsächlich in Haft muss.
Lustige Randnotiz an der Stelle, der neue VW-Vorstand, ja. Dies heißt am Nachnamen, Vorname ist mir gerade entfallen, hat von den USA eine Zusicherung erhalten, eine förmliche, dass sie ihn nicht festsetzen werden, wenn er denn, ich meine, der Mann muss ja geschäftlich reisen als VW-Vorstand, dass er quasi freies Geleit einstweilen hat und nicht im Visier der Ermittlungsbehörden steht und dass sie ihm das mitteilen werden, wenn sich das ändern sollte. Aber ja, für Winterkorn, was ich halt so ein bisschen finde, ist, ne, es drängt sich der Eindruck auf, und er trifft ja auch zu, dass es in den USA echt also resolut nach vorne marschiert wird in Sachen Aufarbeitung des Dieselskandals, auch jetzt in strafrechtlicher Hinsicht. Und in Deutschland, ja gut, laufen auch Ermittlungsverfahren, werden mal irgendwie Kanzleiräume durchsucht oder ähnliches, aber zu einer Anklage hat es bisher zumindest nicht geführt.
Nee, wobei ja der zuständige Staatsanwalt in Braunschweig ja auch festgestellt hat, dass man jetzt auf der Zielgeraden sei, schon im Sommer werden dann die Angeklagten, also sind sie ja noch nicht, die Beschuldigten und ihre Rechtsvertretungen dann die Gelegenheit zur Akteneinsicht geben. Ich weiß jetzt nicht sozusagen, ob man dann schon davon reden kann, dass es eine Zielgerade ist, aber das ist ja schon das ist ja schon mal was. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist natürlich auch im deutschen Recht wird schwieriger sein, ne, denen das tatsächlich vorzuwerfen. Wir haben in Amerika ja den Vorwurf der Verschwörung, was ja Conspiracy ist, ja mal ein ganz bemerkenswert und aufsehenerregender Vorwurf, den es ja hier so gar nicht gibt. Hier in Deutschland wird wegen Betruges, schlichten Betruges eben ermittelt, ne? Und da sind die Tatbestandsvoraussetzungen wirklich ziemlich eng, ne? Also wir brauchen in der Tat eben die Täuschungshandlung, die zu einem Irrtum geführt haben muss, der dann wiederum zu einer Vermögensverfügung geführt haben muss. Und dann muss es ja auch tatsächlich einen Schaden geben, ja. Mhm. Und das könnte in der Tat und im deutschen Recht der Knackpunkt sein. Was ist denn sozusagen der Schaden, wenn du ein Auto gekauft hast, das fährt, das auch ohne Probleme weiterfahren kann? Dann Klammer auf, das ist ja genau das Problem, was die deutsche Umwelthilfe damit hat, Klammer zu. Und das, von dem eben die Volkswagen behauptet, man müsste nur eine Software rausspielen und schon sei alles so wie gewünscht, ja, dann ist.
Wobei, gut, ich meine, der Marktwert der Autos ist natürlich, der Wiederverkaufswert ist natürlich jetzt schon im Keller, ne?
Ja, der ist schon im Keller, aber reicht das sozusagen als Schaden, um das deutlich zu machen, ne? Wenn du dein Auto gar nicht verkaufen möchtest. Also der Schaden ist in der Tat, wird von den Zivilgerichten, es gibt ja etliche Zivilklagen, da wird natürlich auch laxer gehandhabt und da gibt es einige Gerichte, die schon sagen, ja, hier gehen wir von einem Schaden aus, aber strafrechtlich wird das wesentlich enger beurteilt werden müssen, ne? Und da kann man gut auch die Frage stellen, ne? Ob die jetzt womöglich jahrelang ermitteln und am Ende kommt mal wieder nichts raus. Ja,
ja, und bis in welche Hierarchieebene kriegt man es eben nachgewiesen. Das ist natürlich auch einfach das praktische Problem. Also wer wusste wann, wovon.
Ja. So, Gut, also im Grunde genommen ist die Einschränkung der Reisefreiheit für Martin Winterkorn jetzt im Moment das schlimmste Ergebnis. Man muss vielleicht dazu noch sagen, dass es auch finanziell für ihn durchaus den Ruin bedeuten kann. Das wird man dann eben sehen bei Zeiten, weil der Aufsichtsrat ja sich versuchen muss, Geld von Martin Winterkorn im Rahmen der Organhaftung zurückzuholen. Ne? Denn Manager haben jetzt keineswegs so ein lockeres, flockiges Leben, wie es vielleicht früher einmal war. Man macht was falsch und dann begleicht die Firma sozusagen sozusagen den Schaden. In den letzten Jahren ist ja zunehmend zu einer, wird die Organhaftung, also die Haftung des Managements, durchaus strikter gehandhabt, werden also auch Manager verklagt, werden Vorstandsvorsitzende und Vorstände generell verklagt auf Wiedergutmachung des Schadens. Also da müssen dann eben Millionenzahlungen geleistet werden aus dem Privatvermögen, um Schaden, den das Unternehmen erlitten hat, wieder gut zu machen. Und im Fall von Volkswagen ist das ein hoher Schaden, sind 25 Milliarden Dollar allein an Vergleichszahlungen, die bis jetzt gezahlt werden mussten. Und das ist ziemlich üppig.
Ja, viel Spaß bei der Schadensberechnung, denn du musst ja natürlich auch auf der anderen Seite rechnen, wie viel haben sie mehr verkauft durch diese Geschichte und so. Und Stichwort Organhaftung, es gibt natürlich diese DNO-Versicherungen, die abgeschlossen werden und dann zumindest für fahrlässig begangene Fehler auch quasi übernehmen, zumindest bis zu einer gewissen Deckungssumme. Aber wenn man ihm hier natürlich Vorsatz nachweisen könnte, dann wäre es erstens strafrechtlich interessant und zweitens würde dann natürlich auch keine Versicherung der Welt mehr einspringen. Gut, das sind also alles noch sozusagen Folgen dieser Geschichte, die uns noch auf Jahre hinaus wahrscheinlich beschäftigen werden.
Gut, und jetzt wollten wir nochmal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen in unsere Serien. Was macht eigentlich die neue Bundesregierung den ganzen Tag? Wie gesagt, weil wir so dankbar und froh sind, dass wir jetzt eine haben, berichten wir hier ganz hin und wieder mal davon, was sie denn jetzt nun tut, außer sich auf irgendwelchen Gipfeln zu treffen und über Anwälte herzuziehen. Da gibt es Folgendes zu vermelden. Also Koalitionsspitzen haben ein Paket für Wohnen und Bauen beschlossen. Also, und das will eben heißen, dass Baukindergeld kommt, ja. Oder eher die Eigenheimzulage ist zurück. Mhm. Ja? Und zwar rückwirkend für 2018. Also all diejenigen, die eben eine Wohnung erwerben wollen oder ein Haus, werden staatlich gefördert. Wie gesagt, das gab es vor etlichen Jahren schon mal, war abgeschafft worden, weil man eigentlich nicht besonders viel erreicht hat, außer die Wohnungspreise in die Höhe zu treiben. Das könnte man hier wieder befürchten, aber das hindert die Koalition nicht daran, 400 Millionen Euro im Haushalt dafür zurückzustellen. Dann wird es Änderungen beim Mietrecht geben, ja, also was die Mietpreisbremse eben angeht, die wird weiter verschärft. Unter anderem muss der Vormieter, der sich auf eine höhere Vormiete beruft, die eben den gegenüber dem Mieter eben offenlegen. Und die Modernisierungsumlage wird von 12% auf 8% gekappt.
Stichwort herausmodernisieren, ja, also man kann nicht mehr so wahnsinnig teure Modernisierungsmaßnahmen vornehmen und das dann alles umlegen, in der Hoffnung, dass es dann dem Mieter zu teuer wird.
Und das gezielte Herausmodernisieren wird eben als Ordnungswidrigkeit geahndet. Da muss man auch mal sehen, ob das vielleicht irgendwelche abschreckende Wirkung entfaltet. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf morgen, dann wird nun endlich die Musterfeststellungsklage vorgestellt, also auch ein Vorhaben der Großen Koalition, das angeblich VW-Kunden endlich unter die Arme greifen soll. Ob das so gelingt, werden wir einfach nächste Woche nochmal besprechen.
Haben wir ja in der Vergangenheit schon drüber geredet und machen wir dann nächste Woche nochmal ausführlich, würde ich sagen.
Genau. Dann haben wir noch eine kurze Hinweis auf die Deutsche Post, die jetzt extrem unter Beschuss geraten ist durch den Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der
kann gar nicht begreifen, dass nachdem man sie in ein privates Unternehmen umgewandelt hat, sie wie ein privates Unternehmen agiert. Das
ja, richtig, vor allen Dingen, weil ja dann auch immer, das ist ja unsere alte Litanei, ja immer so getan wird, als wäre der öffentliche Dienst so ein Paradies für Arbeitnehmerrechte.
Was auch nicht stimmt.
Was eben auch nicht stimmt.
Das ist wirklich doppelt scheinheilig. Also was ist denn passiert, ganz kurz? Die Deutsche Post, so ist offenbar geworden, hat die Frage, ob sie zunächst befristet angestellte Mitarbeiter in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernimmt oder nicht, unter anderem davon abhängig gemacht, ob die in den 2 Jahren Befristung mehr als 20 Krankheitstage hatten. Und wenn ja, dann hat sie sie eben nicht übernommen. Das hat jetzt einen riesen Aufschrei gegeben. Das kann man natürlich auch irgendwie, ich verstehe schon, dass man das jetzt nicht gerade bejubelt, sage ich mal. Aber arbeitsrechtlich kann man dazu eigentlich nur sagen, geht in Ordnung, oder?
So. Also, ja. Das, ich meine, ich kann schon verstehen, dass man irgendwie erschüttert ist, wenn man in Worte gefasst sieht, was man schon immer geahnt hat. Ne? Mhm. Denn man muss ja sagen, dass natürlich auf befristet Beschäftigte ein ganz anderer Druck lastet als auf Leute, die einen unbefristeten Vertrag haben. Ne? Natürlich überlegt sich ein befristet Angestellter, wie häufig er krank machen kann und schleppt sich dann zur Not eben auch mal krank zur Arbeit. Ne? Das ist schon... Und dass man dann sozusagen umgekehrt auf der anderen Seite mal sieht, dass das tatsächlich ins Kalkül genommen wird auf Arbeitgeberseite und dass tatsächlich so ein Kriterienkatalog ist auf Seiten der Post, die eben sagt, also da war ja die Krankheit nicht das einzige Kriterium. Ne? Es waren 20 Krankheitstage, dann auch maximal 2 selbstverschuldete Unfälle bis zu einer maximalen Schadensgrenze von, ich glaube, 5.000 Euro. Aber das war dann eben so ein Kriterienkatalog, der dann die Niederlassung eben an die Hand gab, unter welchen Umständen sie sozusagen befristete Verträge in unbefristete umwandeln können.
Ja, ja. Ne, es ist auch nicht wahnsinnig viel, 20 Tage, muss man auch mal sehen, das sind 2 Wochen im Jahr. Also 20 Tage auf 2 Jahre waren es ja, glaube ich. Ne?
Oder okay, ich hatte es ehrlich gesagt im Jahr, aber dann weißt du vielleicht genau.
Ich meine auch 2 Jahre, aber ich will es jetzt, okay, wir tragen das nach nächster Sendung, wie es jetzt genau ist. Aber ne, das ist halt irgendwo Kapitalismus. Man muss dann eben auch leider sagen, das sind halt Arbeitskräfte, die relativ leicht ersetzbar sind. Das ist keine hochqualifizierte Arbeit.
Ja, ne, und
die
echt,
Post
ne?
schöpft da aus dem Vollen. Natürlich sucht die sich die Leute, die die wenigsten Unfälle bauen und am meisten gesund sind und halt nicht die, die viele Unfälle haben und oft krank sind.
Da möchte ich übrigens widersprechen. Ne? Also insofern, was die Situation von der Deutschen Post angeht. Also Herr Appel, ja, der Vorstandsvorsitzende, hat uns im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung letztens erzählt, dass sie Händering Postboten suchen, ja. Und dann ist es eben einfach so, dann würde ich glaube, und so würde ich das lesen, es ist ein Kriterienkatalog, der sich auch an der Wirklichkeit messen muss, ja. Hm. Wenn sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, überhaupt Leute zu finden, die sie in ein unbefristetes Verhältnis überführen können, dann werden sie natürlich auch jemanden nehmen, der 30 Tage krank
Klar,
ist.
Aber
ne?
in dem ja. Ausmaß, in dem sie es sich leisten können, auf diese Kriterien
werden
zu
achten, natürlich tun,
sie
ja.
Und ja, also ne, die Kritik, darauf wollten wir eigentlich nur hinaus, aus der Politik scheint uns so ein bisschen Wohlfall zu sein, weil erstens arbeitsrechtlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, ist das einfach zulässig und zweitens im öffentlichen Dienst, weißt du zum Beispiel, bevor du verbeamtet wirst, wenn du es denn heutzutage überhaupt noch wirst, musst du auch ein derartiges gesundheitliches Mega-Assessment-Center durchlaufen. Das fand ich wirklich ganz bestürzend, als ich es teilweise bei Bekannten mitbekommen habe, damit der Staat sich bloß nicht einen möglichen späteren Pflegefall ans Bein bindet oder so. Dito überhaupt das Bestehen von befristeten Arbeitsverhältnissen, auch darüber haben wir schon verschiedentlich geredet, ist im öffentlichen Dienst teilweise noch ein viel größeres Problem sogar als in der Privatwirtschaft. Also ich finde, da muss man halt jetzt nicht so tun, als sei das auf der anderen Seite irgendwie so wahnsinnig viel besser und als sei die Post jetzt irgendwie so das unglaublich irgendwie Thatcherisch kapitalistische Horrorunternehmen, sondern es sind halt nur einfach leider die Spielregeln, nach denen gespielt wird.
Kommen wir jetzt also zum gerechten Urteil und greifen damit eine Diskussion auf, die wir vorhin schon zumindest angedeutet haben, nämlich Rechtsschutz bei übertrieben absurden Forderungen. Ja. Das ist sozusagen die Antwort auf Herrn Dobrindt. Da gab es nämlich vergangene Woche ein Urteil. Der Beschluss ist tatsächlich schon vom 26. April vom Verwaltungsgericht Neustadt.
Ist aber vergangene Woche dann, oder ich meine sogar diese Woche erst veröffentlicht worden.
Genau, also ganz frisch, sozusagen in der Öffentlichkeit. Und das ist in der Tat so ein bisschen absurder Sachverhalt. Also wie gesagt, Verwaltungsgericht Neustadt, es ging tatsächlich um eine Forderung von 0,03 Euro, also 3 Cent,
ja.
Die gestritten wurde.
Also zuvor wurde bereits um die vergleichsweise gewaltig wirkende Summe von 2,90 Euro gestritten. Das waren, wenn ich es hier recht verstanden habe, Portokosten, die ein Mann, ein ehemaliger Bewohner der Stadt Neustadt, von der Stadt verlangt hat und die ihm offenbar auch zustanden. Das zog sich eine ganze Weile hin. Irgendwann wurde ihm das dann überwiesen. Dann ist es aber erst auf dem falschen Konto gelandet. Etwas unklar, wessen Fehler das eigentlich war. Nach reichlich hin und her wurde es dann letzten Endes auf das richtige Konto überwiesen. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber mir stehen ja noch Verzugszinsen in Höhe von 3 Cent zu. Und die möchte ich bitte gerne auch noch haben. Da äußert sich das Verwaltungsgericht jetzt in der Sache gar nicht so ganz eindeutig, ob ihm die zustehen würden oder nicht, sagt aber, es ist auch eigentlich egal. Ja.
Denn ein Gericht darf nicht für unnütze oder unlautere Zwecke in Anspruch genommen werden. Und das finde ich ist auch, kann man sich mal groß ausdrucken und vielleicht an die Wand hängen. Ja? Das Rechtswesen sei für die Gemeinschaft ein kostbares und zugleich sehr kostspieliges Gut, heißt es eben in der Pressemitteilung. Bei 3 Cent gehe es dem Verstreckungsgläubiger, also eben diesem Mann, ersichtlich nicht mehr um wirtschaftliche Interessen, sondern um das Prinzip des Rechthabens. Und dies allein sei jedoch nicht schutzwürdig. Ja. Also das Recht haben ist nicht schutzwürdig,
Recht. Nicht als solches jedenfalls. Ja. Also das war, genau, das war so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, nur die Tatsache, dass einem eine Rechtsposition zusteht, macht es noch nicht automatisch legitim, sie einzuklagen. Und das müssen jetzt auch nicht nur so absurde Fälle sein wie dieser, da gäbe es auch noch andere Beispiele. Ja, aber ich glaube hier jedenfalls, da sind wir uns alle einig, wir wissen leider nicht so ganz genau, was jetzt der ganze Hintergrund war, warum dieser Mann da also wirklich auch noch den letzten Cent aus der Behörde rauspressen wollte. Da muss es eine Vorgeschichte gegeben haben, die ergibt sich leider nicht aus der PM des Gerichts. Also auch wenn man sich noch so sehr über eine Behörde geärgert hat. So
ganz klar ein gerechtes Urteil, eben auch mit dem Appell an alle Rechtssuchenden, sich da auch mal bei Gelegenheit jedenfalls zu hinterfragen. Damit hätten wir die Woche ausreichend verhandelt, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und übrigens auch vergangene Woche für eine ganz lebhafte Diskussion auf Twitter, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da haben sich dann im Nachgang zu dieser Sendung hier diverse Anwälte und Anwältinnen
und Rechtsgelehrte,
könnte man einfach sagen, dann auch noch einen regen Austausch auf Twitter geliefert über die Stadionverbote und inwieweit jetzt nun das Bundesverfassungsgericht zu weit gegangen sei mit der Drittwirkung der Grundrechte für Private. Und das fand ich eine sehr launige und sehr interessante und sehr inhaltsreiche Diskussion, die jeder gerne nachvollziehen kann auf Twitter.
Mhm. Ebenso könnt ihr natürlich auch in unserem Blog diskutieren, blogs.faz.net/Einspruch.
Genau, das ist vielleicht einfacher zu folgen dann mitunter.
Genau,
man kann auch ein bisschen weiter ausholen.
Genau. Aber wie und wo auch immer ihr mögt, ob ihr uns vielleicht gerne im iTunes Store ein paar Sternchen hinterlassen wollt oder ob ihr vielleicht auch einfach mal auf fazeinspruch.de vorbeischaut und ein Abo klickt, was wir ganz super fänden für den Rest unseres Produkts. Das alles steht euch offen sozusagen. Wir jedenfalls verabschieden uns diesmal wieder nach einer deutlich längeren Sendung, wie schon gesagt, liegt immer ganz an der Nachrichtenlage. Und wir hören uns kommende Woche wieder.
Ja, tschüss.
Ciao.